Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 259, dem inzwischen 259. Podcast von dvdnah.com. Ich bin Stefan und mit mir per Skype sind diesmal erneut verbunden
der Andreas aus Berlin, hallo.
Und der Wolfgang aus Augsburg, hallo.
Ja, wie ihr hört, sind wir wieder vollzählig und starten in gewohnter Weise mit ein paar Trailer. Und da wollen wir beginnen mit einem, der im Originaltitel Wilder Than Her heißt und der alternativ englische Titel, unter dem er wahrscheinlich jetzt erscheinen wird, ist The Wild. Wolfgang.
Fand ich im ersten Moment eigentlich ganz interessant, da mit diesen drei Mädels, die sich da auf ihren Campingtrip machen, wo sich ein Jahr zuvor oder was auch immer die vierte Freundin tödlich verunglückt ist und das Ganze ein bisschen aufzuarbeiten. Und dann ist es mir aber zu sehr in irgendwie so eine Horror-Geister-Richtung abgedriftet. Und das war dann nicht mehr meins. Also wie gesagt, im ersten Moment fand ich den irgendwie ganz ansprechend, aber dann ist am Schluss dann auch irgendwann diese riesen Hasenmaske aufgetaucht oder weiß der Teufel was noch alles und diese ganzen Spooky-Einlagen. Da bin ich dann leider raus. Wobei Aussehen tut er in der Tat nicht ganz schlecht.
Andreas?
Ja, mir ging es ähnlich, allerdings aus anderen Gründen. Fand den auch erst interessant von der Geschichte her. Dachte ich auch so, ach, ein bisschen so Descent-mäßig. Die sind ja auch die Mädels so auf ihren Trip gegangen und so. Fand es auch jetzt nicht ganz interessant mit der Idee dann und so, wo man nicht weiß, okay, wo geht's hin. Für mich war es eher so ein bisschen die Mädels schauspieltechnisch, die mich nicht so wirklich angesprochen haben, war doch ein bisschen hölzern zwischendurch im Trailer schon und da einen ganzen Film weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Ja, vielleicht mal, wenn er gute Kritiken bekommt oder ich ein, zwei positive Stimmen lese, dann ja. Ansonsten wahrscheinlich eher nicht.
Ich war mir auch nicht ganz sicher, wohin die Reise geht, als dann auch noch der männliche Camper, Wanderer auftauchte, dachte ich auch, wird das wieder so eine Geschichte
mit. Wobei, wenn es nach dem Trailer geht, habe ich das so verstanden, dass er ja sowieso da auch irgendwann lag, oder? Das wäre so spoilermäßig irgendwie.
Ja, ne?
Das fand ich auch nicht so gut in dem Sinne.
Ja. Genau, es hat ja schon so ein paar Sachen verraten, der Trailer. Ja. Dementsprechend, ja, das ist natürlich immer doof, aber ist leider bei vielen Trailer heutzutage so. Ich bin trotzdem noch milde interessiert dran. Psycho-Thriller mit so ein paar Horrorelementen. Ja, warum nicht? Ne? Also, wie gesagt, es haut mich jetzt auch nicht um, aber würde ich mir bei Gelegenheit durchaus mal angucken. Ist nicht unbedingt Kaufkandidat, aber so ein klassischer Streaming-Kandidat wäre es durchaus. Oder 99 Cent Leih-Kandidat, wie man ja heutzutage auch gern sagt. Ja.
Genau.
Okay. Dann ändern wir mal das Genre und gehen zu On Swift Horses. Und da kann uns Andreas bestimmt was zu sagen, wie er der so
ja, macht. Ich kann da ganz viel dazu sagen, einen ganzen Satz sogar. Nein, Mann. Danke, nichts für mich.
Okay. Ich war jetzt schon kurz verwirrt, was er da jetzt alles zu sagen möchte.
Nee, also definitiv, das ist mir zu viel schnäuzige Liebe. Und es gibt alleine der Satz so, ja, so Love oder wie frühere Love Stories oder Filme irgendwie so, die es heute nicht mehr gibt. Und ja, aber dann gucke ich mir die Filme von früher an, die hatten noch einen gewissen Charme, aber das Neu wirkt für mich immer persönlich nicht, ne? Also so einen klassischen, was weiß ich, wie Casablanca oder sowas oder auch aus den 50er, 60ern, die wirken noch auf einer anderen Ebene, finde ich. Aber so neue Sachen, ich finde die eher mal anstrengend, weil sie immer irgendwie fast zu viel wollen und dann zu viel drin ist. Und hier auch mit diesem Liebesviereck, Fünfeck, keine Ahnung, wie viel da beteiligt sind. Und wo man sich auch denkt, warum? Das ist mir dann echt auch zu viel. Und das ist einfach nicht mein Genre.
Ja, das wissen wir.
Ja.
Ja. Ist auch nicht ganz mein Genre. Ich will auch sagen, dass ich diesen Film wahrscheinlich auch irgendwie nicht gucken werde, weil ja, ist halt eine Liebesschnulze im klassischen Stil, mag sein, aber trotzdem. Das Einzige, was mich so ein bisschen reizen würde, sind tatsächlich so ein bisschen die Schauspieler. Ich mag Daisy Edgar Jones, ich mag Sasha Calley, Will Poulter finde ich auch kompetent und Jacob Elordi, ja, dank Euphoria habe ich den halt auch auf dem Schirm und der ist ja auch so ein heißer Kandidat im Moment bei vielen. Aber auch da schließe ich mich Andreas an. Ist nicht so mein Fall. Ich bin aber auch nicht so der Fan von alten Schnulzen. Also dementsprechend hängt er so ein bisschen ja nicht wirklich in irgendeinem Netz drin und wird an mir vorüberziehen.
Ich fand den auch zu aufgesetzt irgendwie. Ich bin da auch bei Andreas. Auch dieses Konstrukt dann mit dieser Kreuz- und Querbeziehung und jeder mit jedem irgendwie und so, also nee, muss ich nicht sehen. Dann, ja, wie Andreas schon gesagt hat, irgendwie gucke ich mir was Altes an. Ich hatte in der Tat vor kurzem auch Rendezvous mit Joe Black oder Joe Black heißt er, in der Hand. Ich habe ihn dann nicht angeschaut, aber ich war kurz davor, weil er dann doch 3 Stunden geht.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich den jemals ganz gesehen habe oder auch immer nur so häppchenweise, wenn er mal im Free-TV lief irgendwo oder so.
Ja, ja, irgendwann habe ich den mal gesehen, aber hab nicht so den Drang, den nochmal zu gucken.
Ah ja. Ja. Irgendwann demnächst mal.
Okay. Ja, mache ich mal weiter. Sue Thorn ist unser nächster Kandidat. Eine schweizer-amerikanische Co-Produktion. Mochte ich. Sah interessant aus. Sah nach ein bisschen was anderem aus, als das, was ich mir sonst so angucke. So Skurrilität drin mit so einer Näherin, die da auch so ein paar Kunststücke mit ihrer Garnspule veranstaltet, hätte ich was gesagt. Alles in Ordnung, würde ich sagen. Also haut mich jetzt auch nicht wirklich um, aber ich bin neugierig drauf, weil es schön schräg ist. Dieses Alpensetting ist auch nett. Bin interessiert.
Ich fand den auch irgendwie ganz witzig, wie du schon gesagt hast, mit dieser Garnspule und den Nadeln, wo sie dann immer ein bisschen für Effekte was konstruiert oder so. Ich fand das irgendwie ganz nett. Könnte ich mir auch vorstellen, den mal anzuschauen oder mir auszuleihen.
Ja, absolut. Ich fand, optisch war der interessant, auch von den Farben her und allem. Wirkte er schon sehr stimmig in sich. Ich hoffe nur, dass er von der Story her noch ein bisschen was zu bieten hat und nicht nur so das mit diesem Faden, dass das so der einzige Gimmick bleibt dann mehr oder weniger. Also das wäre dann schade.
Ja, das stimmt. Ja, mal gucken. Okay, kommen wir wieder zu einer Art Liebesgeschichte. Diesmal von Luc Besson, während der Pandemie mit dem iPhone gedreht. Wolfgang, June und John.
Ganz abgeneigt bin ich da nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß nicht. Also es war jetzt von Luc Besson ist ja tief gefallen. Es ist vielleicht auch zu hart oder so, aber von den guten alten Werken sind wir ja durchaus weit weg, ja. Interesse halber würde ich da sicherlich mal reinschauen, wenn er irgendwo gestreamt wird oder bei Videobuster ausleihen, aber viel erwarten tue ich mir nicht und könnte ganz nett werden, aber unsicher.
Mich hat er so gar nicht mitnehmen können, also weder von der Optik her noch von der Story her. Und wie du selbst sagst, Luc Besson, ne, ist schon lange hinter seinem Höhepunkt. Also dementsprechend, es klingt jetzt richtig scheiße, aber ich mochte auch nicht, dass sie so eine Kurzhaarfrisur irgendwann hatte. Da fand ich sie mit Perücke und langen Haaren schon deutlich attraktiver. Das wäre noch so ein kleiner Punkt gewesen, aber hat mir irgendwie überhaupt nichts gegeben, muss ich sagen. Also werde ich absolut nicht gucken. Sei denn, ich werde durch einen Podcast dazu verdonnert.
Andreas Rache.
Ja, so ungefähr. Aber da würde ich mir ja ins eigene Bein schießen. Also von daher eher weniger. Ich bin ja jetzt nicht so abgeneigt, was Besson betrifft. Bin auch immer wieder bereit, mich darauf einzulassen, auch wenn es nicht ganz so toll ist. Lucy fand ich auch nicht ganz so mega schlecht wie viele andere. Aber sowas wie zum Beispiel The Family habe ich nie angeguckt. Dogman hatten wir ja im Podcast mal. Der war ja ganz solide und Anna ging so. Valerian mag ich, also einfach von der Buntheit her und aber World es kommt halt trotzdem
war nicht Valerian an, klasse irgendwie.
Ja, kommt halt trotzdem nicht an seine alten Werke ran, natürlich wie Nikita oder Fifth Planet oder auch Leon der Profi und ja, ich habe auch seine ganz alten Werke gesehen, wie The Last Battle und Subway, auch die finde ich interessant einfach und doch für die damaligen reduzierten Möglichkeiten, die er hatte, doch interessant zumindest zum Angucken und auch nie wirklich langweilig, aber Tun und John, ich meine, klar, er kann drehen, wie er will, aber ich fand einfach diese, auch wenn es mit dem iPhone ist, es sah halt einfach aus wie permanent durch irgendeinen scheiß Filter aufgenommen. Und allein das fand ich schon nervig beim Zuschauen irgendwie. Weil ich weiß nicht, das hat mich persönlich komplett rausgebracht, weil ich immer irgendwie dachte, wie sehen die denn aus? So wachsig im Gesicht und alles. Und das
ist der Beauty-Filter.
Ja, aber es sieht halt scheiße aus. Entschuldigung.
Nee, es sah in der Tat nicht wirklich gut aus. Es war so irgendwie so entsättigt.
Ja, genau. Wenn das halt wenigstens dann ganz normal, es gibt ja auch im iPhone Normalaufnahmen, wenn er die halt einfach genommen hätte oder dann halt tatsächlich so ein Handy-Look hätte oder so, wie einfach so jeder Mann heutzutage einfach so ein Video aufnehmen kann, hätte ich noch eher okay gefunden als das, was man da jetzt zu sehen bekam. Also das fand ich absolut kacke. Und ja, auch der Rest von der Story her war jetzt nichts, wo mich direkt irgendwie angesprochen hätte. Also von daher wahrscheinlich eher nicht.
Also. Okay. Ja, einen habe ich noch. Freaky Tales. Andreas.
Ja, ich bin zwar, wie man vielleicht auch weiß, absolut kein Fan von Anthologies.
Ich glaube auch nicht, dass es eine. Ich hab gerade extra nochmal nachgelesen und tatsächlich auch den Thread-Titel geändert, weil irgendwo stand Anthology, irgendwo stand.
Im Trailer selber.
Ja, aber es scheinen irgendwie nur vier Geschichten, die sich, glaube ich, innerhalb des Films verweben. Ja. Ich weiß nicht, ob da wirklich eine Abgrenzung ist. Deswegen bin ich mir auch nicht sicher.
Muss ja nicht unbedingt eine Abgrenzung sein. Es gibt ja also eine Anthology, also wie die, wie hießen sie denn? Diese Horror-Anthology.
Die Geschichten aus der Gruft.
Jetzt, genau, oder? Sowas. Ja. Die hatten ja auch immer irgendwo so eine verbindende Überstory und waren trotzdem halt einzelne Kurzfilme in dem Sinn mehr oder weniger.
Ja. Ich hatte jetzt irgendwie mitgenommen, dass das eher so ein Episodenfilm ist, oder?
Ja, mit so einer verbindenden Geschichte irgendwie. So hätte ich es jetzt auch verstanden. Mhm. So. Aber egal. Grundsätzlich, hat es mich angesprochen. Schauspieler sind ja ganz okay. Aber was mich halt erstens gehypt hat oder angefixt hat, war der Look und dann auch definitiv der Sound. Also das ist halt einfach, wo ich... Ich bin ein Kind der 80er und ich kann es nicht verleugnen.
Okay. Die 80er, so Hit and Miss, aber tatsächlich der Trailer passte vom Look, vom Soundtrack her. Fand ich cool. Also muss ich sagen, fand ich absolut cool. Ich mag auch solche Filme, zumindest ein paar davon. 1114 kommt mir in den Sinn und ist mir dabei eingefallen, Mensch, den könntest du auch mal wieder angucken. Da war es ja auch so Anthology-artig, aber nicht klar abgetrennt, beziehungsweise ich habe ihn gar nicht mehr richtig in Erinnerung, deswegen den muss ich mir nochmal angucken. Aber den hier fand ich ganz cool. Also, um es nochmal zu wiederholen, viel macht auch definitiv der Soundtrack bei diesem Trailer irgendwie aus. Die Bilder sahen irgendwie ganz cool aus, die Darsteller scheinen zu passen. Es hat alles diesen war auch schon jetzt sehr häufig genutzten 80er-Jahre-Look und Vibe, der heraufbeschworen wird. Aber ich fand, vom Trailer her passte das ganz cool zusammen. Und deswegen, den werde ich auf dem Schirm behalten, definitiv.
Ja, ich fand den auch nice. Den werde ich mir auch anschauen, wie ihr schon gesagt habt. So ein 80er-Look und Sound und dann die Darsteller, wie gesagt, auch ganz okay. Und ich mag so Episodenfilme eigentlich auch. Wird sicherlich mal im Player landen.
Gut, gut. Dann würde ich sagen, war das ein guter Übergang zu Sachen, die schon im Player gelandet sind. Und da wird uns Wolfgang ein Potpourri an Filmen vorstellen.
Genau, ich habe mal etwas in meinem Regal gewildert und die ganzen japanischen Yakuza-Filme, die sich da seit einiger Zeit so ein bisschen ansammeln, jetzt auch mal in Angriff genommen und habe angefangen mit einem Film aus 1964 von Kinji Fukasaku, Wolves, Pigs and Men. Und ja, da geht es um drei Brüder, die in, ja, in im Nachkriegs-Japan in so einer Slum-Gegend aufwachsen, ganz heruntergekommen, alles lauter eher so kleine Hütten. Und der Älteste zieht aus, schließt sich einer Yakuza-Gang an. Der Zweitälteste tut's ihm nach und begeht mit einem Kumpel dann in Zukunft mehrere kriminelle Aktivitäten und landet aber auch daraufhin im Knast. Und den Jüngsten lassen sie quasi mit ihrer pflegebedürftigen Mutter zurück und der muss sich um ja, die Mutter kümmern und verbittert da ein bisschen. Und jüngst als Chiro, also das ist der mittlere Bruder, der von Ken Takakura gespielt wird, aus dem Knast entlassen wird und nach Hause zurückkehrt, stirbt auch die Mutter, also die beiden Ereignisse fallen irgendwie zusammen. Und ja, er schließt sich da mit seinem jüngeren Bruder kurz, ist aber auch eher nur ein Anblaffen eher und zieht dann wieder von dannen und versucht mit seinem alten Weggefährten eben an das schnelle Geld zu kommen und versucht oder plant einen Überfall auf die Yakuza-Gang, wo sich eben auch sein älterer Bruder durch die Ränge hochgearbeitet hat. Und ja, weil er und sein Kollege da ein bisschen zu wenig Leute sind, versucht Chiro eben oder heuert Chiro seinen jüngeren Bruder und seine Freunde an, die eben immer noch in diesem Slumviertel wohnen, um diesen Überfall durchzuführen und auszuführen. Das klappt soweit auch und man trifft sich nach dem Überfall in einem Schuppen wieder in dieser Slum-Gegend, misstraut sich aber gegenseitig und versucht, beziehungsweise der jüngste Bruder war so schlau, die Beute zu verstecken und man versucht jetzt irgendwie übereinzukommen, wie man die Beute jetzt aufteilt, weil der jüngste Bruder und seine Freunde irgendwie abgespeist werden sollen und da aber eine Tasche voller Geld dann einmal auf dem Tisch liegt und man versucht da irgendwie eine Lösung zu finden und das Ganze endet dann halt auch in Folter, teilweise auch Vergewaltigung und anderen Grausamkeiten, da den einen oder anderen über den Kopf zu ziehen. Und irgendwann bekommt natürlich auch die Yakuza-Gang davon Wind, wo sich die Täter von dem Überfall verstecken. Ja, das Ganze, wie gesagt, aus dem Jahr 1964 war seiner Zeit ein bisschen voraus von dem, was Kinji Fukasaku da für Toei gefilmt hat und gedreht hat, weil seinerzeit waren eher so Yakuza-Filme, die in der Vergangenheit angesiedelt sind, also wo die Gangster noch Kimonos getragen haben und Schwerter mit sich geführt haben. Und es war jetzt eher so eine Gegenwartsgeschichte, die sehr spannend und interessant anzuschauen ist, auch in einer echten Slum-Gegend gefilmt, damals eben im Nachkriegs-Japan, schaut dementsprechend auch einfach realistisch eingefangen und durchaus auch sehr schockierend dann in Teilen anzuschauen. Das Ganze gut gespielt, ganz vorneweg eben von Ken Takakura als den mittleren Bruder, der auch so ein bisschen ja, die Hauptrolle in dem Film übernimmt, sage ich mal. Und toll gespielt, interessante Story, wie gesagt, seiner Zeit ein bisschen voraus. Wertungstechnisch würde ich eine 7 von 10 geben. Weiß ich nicht, Stefan ist, glaube ich, ist raus. Andreas, ja. Wenn du über den mal stolperst, gerne anschauen, aber ja.
Ja. Also ich weiß gar nicht, irgendwie Kenji Fukasaku, was ich von ihm gesehen habe, ist natürlich Battle Royale. Und ich glaube, ja. Er hat auch diesen japanischen Kriegsfilm Tora, Tora, Tora gemacht, der eigentlich auch relativ bekannt ist und bei uns auch öfter mal lief.
Ich glaube nicht.
Meinst du nicht?
Nee, weil das wäre mal... Boah.
Also ich glaube schon, nicht. Aber ich würde mich jetzt auch nicht festlegen.
Tora, Tora, Tora. Ach doch, Koreshi hat er da geführt. Aber ja. Das waren drei Regisseure.
Ah, okay. Also ich weiß nur, dass ich ihn damals irgendwie ein bisschen mit beschäftigt habe und da der Film eben auftauchte.
Ja.
Wie viel dann jetzt natürlich auf ihn fällt, wenn es drei waren, weiß ich jetzt auch nicht. Aber er hat ja viel so gerade in den 60ern so Filme gemacht. Aber ich glaube, da habe ich echt wenig gesehen. Oder gar keinen.
Ja, die kommen jetzt auch erst so in letzter Zeit wieder so zum Vorschein. Also klar, Battle Royale hat irgendwie jeder gesehen und hat ja damals auch so ein bisschen diesen Anfang der 2000er, diesen Asia-Hype, sag ich mal, losgetreten, wo ja dann auch irgendwie jedes Label irgendwie irgendwelche japanischen Filme auf DVD veröffentlicht hat oder so.
Ja.
Aber so die älteren Sachen oder gerade diese Yakuza-Geschichten, die ja halt alle auch gedreht hat, sind jetzt alle erst so in den letzten Jahren ein bisschen auch in vernünftiger Qualität erschienen, sage ich mal. Gut, wie gesagt, Fukasaku war da seiner Zeit ein bisschen voraus, damals mit Wolf's Picks and Man auch kläglich an der Kinokasse gescheitert, führte dazu, dass ihn das produzierende Studio, also Toei damals, erstmal zur Konkurrenz zu Shochiko abgeschoben hat, wo er dann ein paar Jahre Lohndienst verbringen musste. Und als er dann nach 5 Jahren, 1969, wieder zu Toei zurückgekehrt ist, hat er dann erneut einen Yakuza-Film gedreht, Japan Organized Crime Boss, den ich jetzt auch als nächstes kurz vorstellen möchte. Und nicht mehr in Schwarz-Weiß, sondern in Farbe jetzt mittlerweile. Und es geht um mehr oder weniger die Yakuza-Situation in Japan im Allgemeinen. Es gibt zwei so Fraktionen, die eine aus dem Osten in Japan und die anderen aus dem Westen. Und so die beiden großen Yakuza-Familien bedienen sich oder schließen Koalitionen mit vielen kleinen Yakuza-Organisationen im ganzen Land verteilt, die dann stellvertretend auch die Kriege und Turf Wars und wie auch immer der dahinterstehenden großen Organisation auskämpfen und ausfechten müssen und oftmals ihr Leben lassen müssen und dafür herhalten müssen. Storytechnisch geht es jetzt darum, dass Tsukamoto, der jetzt von Koji Tsuruta gespielt wird, auch aus dem Knast entlassen wird, zu seiner kleinen Yakuza-Familie in Yokohama war es, glaube ich, zurückkehrt, die sich auch einer von diesen Fraktionen angeschlossen hat. Und kurz nach seiner Rückkehr zu seiner Yakuza-Familie wird auch deren Boss umgebracht und auf dem Sterbebett weist da Tsukamoto quasi noch an, dass er von nun an der neue Boss der Familie sein soll und er sich diesen Fraktionszwängen entledigen soll und sich eben aus diesen ganzen Gangstreitereien und Gangkriegen heraushalten soll und sie ihr eigenes Ding machen sollen. und sich da nicht auf weiter aufreiben lassen von. Und das tut er auch. Seine Familie soll von nun an als ja neutrale Familie agieren, die eben keiner dieser beiden Ost- oder Westfraktionen angehört. Was auch eine Zeit lang gut läuft, aber in der Tat halt auch immer ein bisschen Reibereien mit anderen Familien zur Folge hat. Und irgendwann, ja, kommt es auch dazu, dass Tsukamoto einem ja, Attentäter Unterschlupf gewährt und damit natürlich wieder direkt zwischen den Fronten des Yakuza-Krieges landet. Auch da wieder, wie schon bei Wolf's Picks a Man und auch wie beim nächsten Film, gibt es diese klassischen Fukasaku- Elemente zu Beginn mit Zeitungseinblendungen und Standbildern, wo erstmal die Geschichte quasi geerdet wird und so ein bisschen diese Grundlagen geschaffen und erzählt werden und diese ganzen Verhältnisse dieser einzelnen Yakuza-Familien dargestellt werden, die teilweise auch weitreichenden Einfluss auf die Politik haben und da eben auch ihren Einfluss geltend machen, was sehr cool immer in diesen Montagen mit Standbildern, Zeitungseinblendungen und so weiter dargestellt wird. Toll gespielt, schaut super cool aus, macht Spaß anzuschauen, ist sehr unterhaltsam. Wie gesagt, man muss sich da ein bisschen durch diese komplexe Struktur an diesen ganzen Yakuza-Gangs dran machen und dass man da nicht aus den Augen verliert, wer jetzt wozu gehört und wer welcher Fraktion angehört, aber es klappt ganz gut und Film ist, wie gesagt, sehr unterhaltsam, sehr gut gemacht. Ich hatte in unserer Jahresrückblick-Ausgabe zu 2024 ja auch Sympathy for the Underdog als einen meiner Favoriten aus dem Jahr 2024 erwähnt. Da ist Japan Organized Crime Boss jetzt quasi so ein bisschen der Vorgänger auch dazu, der da ein bisschen die Blaupause auch für Sympathy for the Underdog schafft. Wertungstechnisch grundsolide 8 von 10 Punkten. Empfehlungstechnisch das gleiche wie vorher irgendwie. Gut, dann Film Nummer 3, Yakuza Graveyard. Das gehen wieder ein paar Jahre ins Land. Mittlerweile sind wir bei 1976 angekommen. Wieder Kinji Fukasaku. Dieses Mal geht's oder ist der Hauptakteur nicht ein Gangmitglied der Yakuza, sondern ein Polizist, der Kuroiwa, der von Tetsuya Watari gespielt wird, der auf den Straßen die Yakuza-Gangs überführen möchte und von der Straße schaffen möchte und da aber immer wieder teilweise dann auch mit seinen Vorgesetzten aneinander gerät, die ja sich durchaus auch gerne von den Yakuza-Gangs wieder bestechen lassen eben entsprechend zu Problemen und Reibereien führt. Eines Tages sitzt auch Kuroiwa dann mit so einer Yakuza-Gang zusammen, die versucht ihn zu bestechen und Informationen von ihm zu erhalten, was er aber strikt und rundheraus ablehnt. Problematisch an diesem Treffen ist nur, dass er da auch auf Keiko trifft, die ihm ja so ein bisschen den Kopf verdreht. Und das Problem ist aber, dass Keiko eben auch ja für die Finanzen des Yakuza-Clans zuständig ist und sie natürlich da auch ihren eigenen Plan verfolgt. Keiko wird von Mike Hokashi gespielt, auch einigermaßen bekannt. Spielt unter anderem ja auch in Lady Snowblood die titelgebende Hauptrolle und ja, ist eben in Yakuza Graveyard auch mit als Co-Star zu sehen. Ja, auch das sehr interessant anzuschauen. Deutlich brutaler, muss man jetzt sagen, wie die vorangegangenen Filme. Ja, viel mehr Gewalt auch und Darsteller technisch ja, toll und gut gemacht. Und ja, wer auch hier Interesse an Yakuza-Filmen hat, kann sich auch Yakuza Graveyard guten Gewissens anschauen. Wertungstechnisch von meiner Seite 7 von 10. Und dann kommen wir auch abschließend zum letzten Film, der jetzt nicht mehr von Kinji Fukasaku ist, sondern von Junji Sato. Und es geht um Golgo 13 und den habe ich auch schon gut 2 Jahre im Regal stehen gehabt mittlerweile. Und den habe ich jetzt rausgeholt, weil Junji Sato unter anderem mit Kinji Fukasaku das Drehbuch zu Wolves, Pigs and Men geschrieben hat und das erschien mir jetzt ein guter Zeitpunkt, eben auch mal Golgo 13 aus dem Regal zu holen. Junji Sato, auch Regisseur von The Bullet Train, den hatte ich schon mal im Podcast vorgestellt. Ich habe extra nachgeschaut, Ausgabe 228 war das. Auch der mit Ken Takakura in der Hauptrolle und auch Golgo 13 ebenfalls wieder Ken Takakura in der Hauptrolle und er spielt eben diesen titelgebenden Golgo 13, das ist der Codename eines internationalen Auftragskillers, der ja um die Welt zieht und seine Aufträge ausführt und in diesem speziellen Fall in diesem Film geht es eben darum, einen Mädchenhändler im Mittleren Osten, genauer genommen im Iran, auszuschalten und zu ermorden. Und das erweist sich als nicht ganz so einfach, wie es klingt. Das Interessante an dem Film ist, dass der damals auch in einem Iran vor der Revolution gedreht wurde. Also man sieht da auch viele Aufnahmen in den Straßen von Teheran, in den Tempelanlagen von, Persepolis heißen sie, glaube ich, ist auch gedreht worden und auch in das Finale findet in diesen Gebirgslandschaften im Iran statt und es schaut einfach auch teilweise extrem spektakulär aus, was sie da an Bildern eingefangen hat. Der Cast auch großteils iranische Darsteller und die Story ist, wie gesagt, es geht um diesen Auftrag, eben diesen Mädchenhändlerring oder diesen Boss dieses Mädchenhändlerrings auszuschalten. Da muss man sich natürlich durch den ein oder anderen Henchman dran hinarbeiten, um eben an den Boss zu kommen. Auch super cool umgesetzt. Das Ganze ist auch eine Manga-Verfilmung, die ja damals auch relativ bekannt war, soweit ich das mitgenommen oder in Erfahrung bringen konnte. Und wie gesagt, sehr cool, sehr sehenswert. Hat so ein bisschen teilweise auch James Bond-Vibes, weil auch unserem Titelhelden natürlich die Damen immer zu Füßen liegen. Und ist ganz cool anzuschauen. Wie gesagt, reizvoll, insbesondere auch wegen des Drehorts im Iran. Und hat mich echt überrascht und hatte ich einen Heidenspaß, den anzuschauen und wird demzufolge auch sehr solide 8 von 10 Punkten geben. Gut, das soll es gewesen sein.
Mein kleiner Ausflug. Golgo 13 habe ich tatsächlich den Zeichentrick, den Anime gesehen.
Ah, okay.
Ja. Aber ist auch schon sehr lange her.
Es gibt wohl in der Tat auch mit Sonny Chiba nochmal einen zweiten Film, der aber nicht so gut sein soll, wie ich jetzt gelesen habe.
Aber ich habe, gibt es glaube ich zwei, ich habe den ganz alten von 1983 gesehen. Ich weiß nicht, ob das der ist, auf den du da dich bezogen hast, weil da gibt es ja auch mehrere.
Okay, nee, der ist jetzt, also den ich jetzt gesehen habe, Golgo 13, der war von 73.
Ja, das schon, aber der Zeichentrickfilm da.
Ach, der Zeichentrickfilm, also okay.
Da gibt es mehrere. Also auch, weil da gibt es irgendwie eine ganze Reihe, glaube ich.
Also oder so. kein Film, sondern das muss ein Manga-Buch
das ist auch als Zeichentrick verschiedenst verfilmt worden. Wie gesagt, ich kenne eine Version von 83 auch noch. Ja. Sehr strange, aber trotzdem interessant.
Ja, wie gesagt, das soll es gewesen sein von meinem kleinen Ausflug ins cineastische Japan.
Jo, alles klar, vielen Dank. Dann mache ich einfach mal weiter. Ich habe mir in letzter Zeit ein paar Serien angeguckt und da möchte ich kurz drauf eingehen, auf die zweite Staffel von The Recruit auf Netflix gerade zu sehen, frisch dabei. Und nachdem ich die erste Staffel sehr gern mochte, habe ich mich ganz positiv gestimmt an die zweite begeben, die nahtlos an die erste anschließt. Die erste Staffel endete, will ich gar nicht ins Detail gehen, aber Hauptdarsteller oder Hauptfigur Owen Hendricks hat seine Person, auf die er aufpassen musste, verloren, in Anführungsstrichen. Das geschieht in Prag oder geschah am Ende der ersten Staffel in Prag. Jetzt wird Er wird gerettet, sagen wir es mal so. Klar, die Serie muss weitergehen und wird erstmal wieder nach Washington verfrachtet, wo er so auf der Ersatzbank gestellt wird, bis sich der Staub sozusagen gelegt hat. Er soll einfach in seinem Büro sitzen und eigentlich nichts tun. Und das ist wörtlich gemeint, ihm wird das Büro ausgeräumt, er soll da einfach drin sitzen, bis sich irgendwas ergibt. Tatsächlich kriegt er plötzlich irgendwie Post in dieses Büro geliefert, eigentlich für den Vorgänger, aber der Postzusteller da im CIA-Hauptbüro, dem ist das egal, da steht nur die Büronummer drauf, also gibt das ab. Aus Langeweile, weil er auch schon angefangen hat, die Wände zu bemalen, guckt er in dieses Päckchen rein, was gekommen ist, und da ist halt ein Code drin. Auch da aus Langeweile geht er einfach zu einem anderen Beamten und sagt, er soll einfach mal diesen Code durchlaufen lassen, was bei rauskommt. Der erkennt es spontan nicht wieder, gibt es aber dann doch ein, weil er meint, ja, dann bin ich dir was schuldig, so ungefähr. Und plötzlich gehen alle Alarme los und er hat da was getriggert mit dem Code. War übrigens ein Moment, wo ich sehr laut auflachen musste, spontan. War so ein Laugh-Out-Low-Moment, weil es einfach köstlich war. Auf jeden Fall stellt sich heraus, dass es an die CIA geschickt wurde, ist eine Drohung im Sinne von, dass Staatsgeheimnisse preisgegeben werden und diese stammt aus Südkorea. Also wird er tatsächlich nach Südkorea geschickt, weil er bringt sich da selbst ins Spiel und sagt, Mensch, hier, wenn es irgendwie schief geht, kann man eh schon sagen, ja, der hat allein gehandelt und so weiter. Also ja, wird er nach Korea geschickt und tatsächlich ist das da ein Beamter, der dort diese Nachricht geschickt hat. Gehört er dem koreanischen Geheimdienst an, Yang Kyung heißt er. Und er ist tatsächlich so, dass er damit droht, Staatsgeheimnisse der USA zu verraten, an die er halt rangekommen ist durch seine eigenen Geheimdienstaktivitäten. Und er will erzwingen, dass die CIA seine Frau befreit, die in Russland verschleppt wurde. Das ist natürlich alles ein bisschen komplizierter, als es auf den ersten Blick ist, zumal Owen quasi verhandeln muss, ob man der Frau irgendwie hilft, um ihn halt zum Stillschweigen zu bringen oder was genau man damit macht. Es kommen zu diversen Verstrickungen, wie es denn so ist. Owen muss hin und her reisen und ich will da nun wirklich nicht ins Detail gehen, aber das Ganze wird natürlich auch international aufgezogen. Es geht dann tatsächlich auch mal nach Russland rein. Die Yakuza kommt ins Spiel. Alte Weggefährten von Owen werden mit reingezogen in die Geschichte. Manche davon wollen Owen auch selbst ausschalten, auch innerhalb der CIA. Und ja, diverse Charaktere aus der ersten Staffel kehren natürlich zurück, wie es denn so ist. Und ja, zum Beispiel auch Lester und Violet, ebenfalls zwei CIA-Leute, die auch irgendwo im Ostblock geparkt wurden. Die bringt er auch mit ins Spiel, weil Lester ihn unterstützen kann. Und auch Amalia Salazar, mit der Owen ja so eine On-Off-Sex-Beziehung hatte, die auch für die CIA arbeitet, die wird da mit reingezogen. Wer die erste Staffel noch nicht gesehen hat, guckt sie euch an. Sie lohnt sich und die zweite Staffel lohnt sich genauso. Es ist eine schöne Mischung aus ja, Agentenverstrickung mit aber einem humorigen Einschlag, der diese Serie auch wirklich positiv bereichert. Die Location Südkorea als Hauptort ist auch cool. Bringt natürlich so ein bisschen dieses asiatische Flair mit ins Spiel. Und es gibt ein paar neue Figuren entsprechend. Wie gesagt, der Geheimdienstler wird gespielt von, den Namen muss ich gerade mal auszusprechen versuchen, Theo Yu, den man auch ja schon mal gesehen hat, ich zumindest. Ich habe ihn in Decision to Leave gesehen. Ich glaube, wer sonst südkoreanische Filme oder Serien guckt, wird ihn öfters mal gesehen haben, aber da bin ich nicht so gewandert. Aber irgendwoher kam er mir bekannt vor und ich habe gesehen, dass er in Decision to Leave mitgespielt hat. Es kommt auch eine andere Figur ins Spiel. Der Vater von Owen war damals auch in Südkorea stationiert. Er selbst dann auch als Kind und Jugendlicher. Da hat er eine bekannte Freundin gehabt, die lernt er jetzt auch wieder kennen, beziehungsweise sucht auch wieder auf, um Hallo zu sagen. Sie wird gespielt von Shindu Yuhuan. Hyun, wie auch immer man das ausspricht, da bin ich leider nicht so ganz drin, tut mir leid. Aber sie ist auch total süß als Figur und die wäre ein nettes Gespann. Seine ehemalige Freundin will nicht wirklich was mehr mit ihm zu tun haben, weil er so ein bisschen ihr Leben ins Chaos gestürzt hat in den USA. Sie wird aber trotzdem auch mit reingezogen. Hannah, gespielt von Fievel Stewart, die in der ersten Staffel eine größere Rolle hatte. Hier hat sie so einen Nebenpart, der ja hätte nicht unbedingt sein müssen, stört aber jetzt auch nicht, weil sie wird auch da so ein bisschen wieder in die Verstrickung reingezogen. Aber grundsätzlich alle Figuren, die so drin sind, sind wieder da. Es gibt eine neue Figur, die auch am Ende der letzten Staffel ins Spiel kam. Damals sollte ja unsere Hauptfigur, also Owen, auf Max aufpassen und sie so ein bisschen begleiten. Und deren Tochter kam ja ins Spiel, Nischka wird sie richtig ausgesprochen im Russischen. Sie hat jetzt eine größere Rolle. Wer das Ende der ersten Staffel kennt, kann so ein bisschen denken, in welche Richtung es geht. Sie hat sehr große Kontakte in die Unterwelt, in die Russischen, und wird als Asset eingesetzt. Und man weiß nicht so recht, auf welche Seite sie ist, weil sie ganz gern einfach dem Geld hinterher geht. Sie ist cool. Also hat einfach so eine Badass-Figur. Ist halt eine fiese russische Killerin im Prinzip, aber irgendwie ganz cool. Sie wird auch ganz nett gespielt von Maddie Hansen und gefiel mir sehr gut, die Figur. Auch wenn man nicht weiß, auf welcher Seite sie ist und sie definitiv auch nicht nur auf der guten Seite steht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer die erste Staffel mag, wird die zweite Staffel mögen. Gibt es für mich keinen Grund daran zu zweifeln. Ist wieder flott in Szene gesetzt, springt schön von Location zu Location hin und her, ohne groß Leerlauf dazwischen oder irgendwie Fett auf den Rippen. Wie gesagt, der Humor funktioniert, der ist jetzt nicht so haha aufdringlich. Wie gesagt, bei der einen Szene musste ich wirklich laut auflachen, aber sonst ist einfach dieses Sympathische, weil Owen da einfach over his head drin ist in diesen Ereignissen und auch echt gut wieder gespielt wird von Noah Centineo. Ja, ich habe nichts dran auszuwenden, außer eine Sache, muss ich ganz offen gestehen. Ein Negativpunkt ist mir definitiv so ein bisschen aufgestoßen, und zwar, dass es nur 6 Folgen gibt. Die Staffel ist sehr kurz und ich hätte gern mehr gehabt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich war etwas überrascht, als es denn schon vorbei war. Ja, der Fall ist abgeschlossen. Es ist eine runde Sache, definitiv. Aber ich hätte einfach gern weitergeguckt, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil es einfach unterhaltsam ist und hätte gern noch zwei, drei Folgen hinterhergeschoben bekommen. Natürlich haben sie es rund gemacht und muss man auch sagen, dadurch gibt es einfach keinen Leerlauf oder kein Füllselmaterial, weil es einfach wirklich schön straff gehalten wurde. Und somit kann man es ja auch irgendwo loben, dass sie es bei 6 Folgen belassen haben und es nicht irgendwie auf 7 oder 8 gestreckt haben. The Night Agent, diese Staffel 2 hatte ich zuvor geguckt. Die hat ein paar Folgen mehr. Im Vergleich wirkt die hier kompakter und auch unterhaltsamer. Obwohl ich beide Serien mag, sowohl The Night Agent als auch The Recruit, sowohl Staffel 1 und 2 in beiden Fällen wirklich mag, muss ich sagen, The Recruit ist bei mir noch eine Stufe drüber. Ich habe der ersten Staffel von The Recruit gute 7 von 10 gegeben und würde der zweiten Staffel ebenfalls gute 7 von 10 geben. Der zweiten Staffel von Night Agent zum Vergleich habe ich 6 von 10 gegeben. Aber ganz ehrlich, wer auf solche Spy-Action, Adventure, Crime-Thriller, internationalen Verstrickungen Serien steht, der ist bei beiden gut bedient und ich bin sehr zufrieden gewesen. Dementsprechend Empfehlung von mir, absolut sehenswert meiner Meinung nach, wer sowas mag natürlich. Also wer damit gar nichts anfangen kann, ist hier auch so ein bisschen fehl am Platze, aber der Soundtrack ist lässig, also muss ich auch sagen, der hat irgendwie auch wie die erste Staffel echt einen lässigen Soundtrack, paar coole Tracks, die da eingespielt werden, jetzt nicht bekannte Radio-Tracks oder so, viele davon kannte ich überhaupt nicht, aber sie passen einfach cool zum Vibe. Ja, ich war rundum zufrieden und kann es nur empfehlen. Wer von euch hat Staffel 1 schon geguckt und wer von euch würde eventuell Staffel 2 gucken?
Ich weiß es gar nicht, ich verwechsel die immer miteinander irgendwie, die Serien.
Okay.
ich habe, glaube ich, die, wie hieß die, Night of Prime gesehen.
Nee, die sind beide Netflix.
Beide Netflix.
Vielleicht irgendwas anderes gesehen.
Okay. Und ja, kann auch sein, dass ich glaube, ich habe aber The Night Agent gesehen.
Okay.
Staffel 1. Ja, genau, The Night Agent. Die war okay. Aber Recruit habe ich nicht gesehen.
Ja. Ich wäre nicht abgeneigt, aber die Netflix-Problematik.
Ja, okay, cool. Wie gesagt, Andreas, wenn du mal Lust hast, probier es einfach. Die erste Staffel ist, glaube ich, mindestens 2 Folgen von Doug Liman, so in dem Stil.
Okay.
Und wie gesagt, mir haben beide Staffeln Spaß gemacht. Mehr als Night Agent auf jeden Fall. Und ich glaube, ja, der Humor wäre jetzt auch nicht irgendwie negativ für dich in dem Sinne, weil er einfach irgendwie ganz, ganz sympathisch irgendwo ist.
Okay. Ja, mal schauen.
Ja. Ja.
Also Night Agent fand ich nicht so prickelnd.
Ja. Vielleicht einfach mal testen.
Ich teste.
Okay.
Theo Jo kenne ich ja übrigens. Da habe ich tatsächlich schon 3 Filme mit dem gesehen.
Okay.
Also Decision to Leave, den habe ich gesehen. Den haben wir, glaube ich, alle gesehen, oder?
Genau, den haben wir, glaube ich, zusammen besprochen.
Ja, genau. Past Lives habe ich gesehen.
Der ist auch klasse, ja.
Ja, und Leto. Da, das ist eigentlich ein, glaube ich, weiß gar nicht, ein russischer Film.
Okay.
Da geht es um einen Musiker, da hat er auch irgendwie ein Bandmitglied gespielt.
Okay, ich habe gerade tatsächlich auch mal geguckt, ich sehe gerade, ich habe noch einen ungesehenen Film mit ihm im Regal und zwar Equals mit Nicholas Hoult und Kristen Stewart. Den hatte ich mir irgendwann mal gekauft, aber bisher auch noch nicht angeguckt, da spielt er wohl auch mit.
Ja. Der hat, glaube ich, ziemlich schlechte Kritiken bekommen.
Ich glaube, deswegen hatte ich ihn dann auch irgendwann mal trotz der guten Besetzung, Guy Pearce und so ist auch noch dabei, den irgendwann nicht mehr geguckt. Ist so ein klassischer Pile of Shame-Kandidat.
Ja.
Kommt bestimmt irgendwann noch.
Ja, ja.
ja.
Machst es wie Wolfgang und nimmst dir mal so einen Schwung.
Ja. Ja, genau.
Ja. Nee, gut. Also, wie gesagt, Night Agent kann ich empfehlen, beide Staffeln. Und somit bin ich auch durch mit meinem Last Sane und gebe den Kelch an Andreas weiter.
Ja, ich habe 2 Sachen nachgeholt, die, ich glaube, 2024 beide das Licht der Welt erblickten sozusagen. Einmal Kino und einmal Netflix. Als erstes habe ich nachgeholt Borderlands von Eli Roth. Und ich glaube, inhaltlich braucht man nicht so viel sagen, weil es ist halt im Endeffekt die Spielegeschichte ein bisschen abgewandelt. Und wer die Spiele nicht kennt, wird da wahrscheinlich nicht mit viel anfangen können. Es geht um Lilith, eine Kopfgeldjägerin mit einer mysteriösen Vergangenheit. Die muss zurück auf ihren Heimatplaneten Pandora, um dort ein Teenager-Girl zu finden. Und der Auftraggeber ist einer der mächtigsten Männer des Universums, Atlas. Und ja, im Endeffekt stellt sich halt dann raus, dass er tatsächlich sehr böse ist und eigentlich nur das Mädchen will, weil sie der Schlüssel zu einem so einem Art Verlies oder ja Schatz ist und er nur deswegen hinter ihr her ist und Lilith ändert dann die Seiten und beschützt das Mädchen. Mehr muss man dazu eigentlich, glaube ich, nicht wissen. Selten so einen Scheißfilm gesehen, ich bin ganz ehrlich, weil da funktioniert eigentlich nichts. Die Dialoge sind hölzern. Es sind also ja wirklich keine schlechten Menschen dabei, ne? Also Edgar Ramirez, Hayley Bennett, Kate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart ist so, ja, okay, aber selbst der, und das ist alles auf so unterirdischem Niveau, das glaubt man gar nicht. Es funktioniert im Endeffekt nichts. Der Humor funktioniert nicht, die Action funktioniert nicht, es ist total dröge. Sinn macht sowieso da nichts. Wer die Spiele kennt, der kann halt irgendwie sagen, oh, das Zeichen kenne ich oder ach, die Figur kenne ich. Und das war es aber auch schon. Also selbst aus dem Spiel habe, glaube ich, Borderlands 2 gespielt und 3 mal ein bisschen reingespielt. Ja, das ist halt tatsächlich nur so ein paar Sachen dazu zeigen, die da im Spiel sind, aber das war es dann auch. Also kein Wunder, dass der echt gefloppt ist. Also der hat es auch nicht besser verdient. Ja, so viel dazu. Ich glaube, ich habe 1 von 5 vergeben und mehr hat er auch tatsächlich nicht verdient. Wolfgang, du hast den schon gesehen?
Nee, Wolfgang auch hat den noch nie gesehen.
Aber du hast
Wolfgang
ihn im Regal stehen, ne?
Nein, da hat er auch nicht.
Nein, hast du. Oh.
Da bin sogar ich zurückgesteckt.
Ja, ich wollte gerade sagen, das will ja was heißen.
Ich habe ihn aber auf meiner Videobuster-Leihliste und irgendwann wird er sicherlich mal ankommen, aber. Ja, also ich glaube, es hat niemand bis jetzt irgendwas Positives über diesen Film verloren, aber wie du schon gesagt hast, die Besetzungsliste eigentlich ist die gar nicht so schlecht. Aber
ich meine, wenn es selbst halt so jemand wie Kate Blanchett schafft, eine Nominierung für die Goldene Himbeere als schlechteste Schauspielerin zu bekommen, das will ja was heißen, ne? Also, aber. Wie gesagt, ich würde auch mal behaupten, mein Großteil ist natürlich Drehbuch, aber ein Großteil ist einfach auch Regie von Eli Roth. Ich meine, ich habe ja schon immer gesagt, ich finde, der ist kein guter Regisseur. Er hat ab und zu mal so einen Mini-Glücksgriff, wo so ein bisschen was funktioniert. Aber ansonsten, der hat es einfach nicht drauf. Der kann es nicht. Der hat keine Schauspielerführung. Der hat einfach kein Können in meinen Augen. Und das hat er hier wieder absolut unter Beweis gestellt.
Gut, da du Eli Roth ja schon falsch einschätzt.
Ja, musst du diesen Film sehen und das wird dein neuer Lieblingsfilm.
Na, das glaube ich nicht, weil Videospielverfilmungen sind ja auch nicht so meins. Nein. Und der Trailer hat mich auch nicht angesprochen. Und ja. Es ist ja auch nicht der Eli Roth Cut, also was soll ich sagen? Ne? Also,
ja, aber ein paar abgetrennte Hände oder so hilft da halt leider auch nicht. Hatte ich ja im Forum auch geschrieben, das macht den Film nicht besser. Das hat auch schon auf Netflix nicht funktioniert mit einem Cut, den du geguckt hast. Der hat es auch nicht besser gemacht. Nur länger.
Hat er es besser gemacht als die Originalfassung, aber ich habe.
Nur länger.
Nur länger.
Das Leiden wurde verlängert.
Also, ich werde ihn mir nicht kaufen, aber tatsächlich, wenn er irgendwo im Streaming-Abo bei ist, gucke ich ihn mir mal an. Also,
der kommt sicherlich, weil die müssen ja irgendwo ein bisschen Geld reinholen.
Ja, wunderbar. Genau, also deswegen werde ich gerne dann berichten. Keine großen Erwartungen, aber angucken werde ich ihn mir auch.
Er erfüllt auch keine Erwartungen in jeglicher Richtung.
Okay.
Gut. Na dann. Dann, was habe ich noch angeguckt? Auf Netflix erschien nach Jahren endlich eine Fortsetzung zu Beverly Hills Cop, und zwar Beverly Hills Cop Axel F. Ja, da gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Axel Foley ist wieder da, ist immer noch ein einfacher Polizist, was man auch erstmal nach so vielen Dienstjahren schaffen muss, und lebt auch immer noch in derselben Wohnung. Er kriegt einen Anruf von Billy Rosewood, den wir ja auch alle aus den alten Teilen noch kennen, der inzwischen als Privatdetektiv arbeitet, und erzählt ihm, dass seine ihm entfremdete Tochter, die ist inzwischen Anwältin und die verteidigt einen mutmaßlichen Cop-Killer, und da gibt es wohl irgendwelche Schwierigkeiten, und da macht er sich dann natürlich auf den Weg, trifft auf seine Tochter, mit der er Schwierigkeiten hat. Er trifft natürlich Detective oder ehemals Detective Billy Rosewood, gespielt von Judge Reinhold. John Taggart ist wieder mit dabei. Und dabei als Zusatzakteur, diesmal auch als Detective und Ex-Freund seiner Tochter, Joseph Gordon-Levitt, den wir ja auch alle kennen und mögen, und als Baddie Kevin Bacon. Also von der Besetzung her schon ganz in Ordnung. Und ja, was soll man sagen? Er ist unterhaltsam. Er macht nicht viel falsch. Es ist im Endeffekt, ja, Beverly Hills Cop 1.5. Er labert sich wieder überall durch. Die Action-Szenen sind in Ordnung. Gibt wieder ein paar nette Verfolgungsszenen. Also alles wie beim Alten. Und ich denke, wer die Alten mochte, der kann die auch angucken. Kommt nicht ganz natürlich hin, weil so den Charme der alten Filme, da ist es immer ein bisschen schwierig. Und auch wenn Eddie Murphy als Axel Foley wirklich noch gut aussieht und auch echt jung wirkt, muss man wirklich sagen. Keine Ahnung, ob sie da noch ein bisschen CGI drüber laufen haben lassen oder ob er wirklich noch so gut aussieht. Aber Respekt auf jeden Fall, funktioniert. Kann man entspannt gucken, tut nicht weh. Von daher eine knappe 6 von 10 von mir für Beverly Hills Cop, oder eine 3 von 5.
Den habe ich mir auch angeguckt. Habe auch eine 6 von 10 gegeben. Ich fand den ganz unterhaltsam. Ist eine kurzweilige Geschichte, bleibt nicht lange im Hinterkopf.
Nee, aber macht halt aber auch nicht viel falsch, ne? So,
also. Nee, absolut nicht. Also hat auch nicht groß CGI-Action, sondern da ist viel handgemachtes
bei. Also ich fand das auch mit dem Helikopter echt ganz gut gemacht. So, ja. Ne? Klar, übertrieben und alles, und man, klar, aber so, wie sie da wirklich von außen, wenn du den siehst, das ist echt ziemlich überzeugend und passt. Also fand ich schon ordentlich.
Genau, und wie du selbst sagst, Eddie Murphy hat es immer noch drauf irgendwo und passt. Kevin Bacon ist halt Kevin Bacon, ja. Den mag ich einfach. Und, und Gordon Levitt ist, wie du auch sagst, sympathisch, kennt man, passt schon. Und auch das muss auch sagen, ich mochte auch das Verhältnis zwischen Vater und Tochter. Das war jetzt auch nicht irgendwie so.
Nee, es war auch nicht zu übertrieben oder zu viel oder irgendwas, wo du sagst, oh, das wird jetzt aber anstrengend, oder, sondern das war auch einfach in Ordnung.
Dementsprechend, 6 von 10 ebenfalls von mir.
Ja, wunderbar. Und ich weiß, Wolfgang, du hast kein Netflix.
Ja, ich hoffe, der kommt irgendwann mal noch auf Disc raus, dann würde ich mir den bei Videobuster mal ausleihen oder so. Idealerweise mit den 3 vorher, weil die habe ich auch irgendwie schon ewig nicht mehr.
Ja, das habe ich auch. Aber ich dachte, ach, extra die nochmal gucken, lohnt sich, glaube ich,
nicht. Ja, den dritten will ich auch, glaube ich, gar nicht mehr gucken.
Ah, der dritte war meine erste VCD damals.
Okay.
Ja, da kann man so filmen, kann man dann immer die verschiedenen Generationen von digitalen Veröffentlichungen noch für den passieren lassen.
Das war meine erste ich habe später nochmal eine VCD gekauft, aber die war irgendwie, hatte ich ewig oder war lange Zeit meine einzige VCD.
Okay.
Jo, so viel dazu. Das war meine Last Scene.
Alles klar. Dann haben wir das auch und können gewohnterweise zu unserem Hauptreview übergehen. Und da wird uns Wolfgang eine kurze Inhaltsangabe zu The Order präsentieren.
Genau. Und wir befinden uns in den USA im Jahr 1983, und der pazifische Nordwesten wird da von einer großen Zahl an gewalttätigen Banküberfällen und Raubüberfällen überzogen. Und ja, es werden auch das ein oder andere Porno-Kino und Synagogen mit Bombenanschlägen ja, heimgesucht. Und die Gesetzeshüter können sich nicht so recht einen Reim drauf machen. Und in diese Situation wird dann ein ja, erfahrener, langgedienter FBI-Agent, Terry Husk, der von Jude Law gespielt wird, eben auch in ein kleines FBI-Büro, wo er, glaube ich, auch, so wie ich es mitgenommen habe, der einzige Mitarbeiter ist, in dieser Außenstelle versetzt und zusammen mit einem jungen Polizisten, Jamie Brown, der von Ty Sheridan gespielt wird, kommen sie so langsam ein bisschen dahinter, weil unter anderem Jamies Tipp auch ist, dass irgendwie ja die örtliche Nazi-Vereinigung beziehungsweise Aryan Nation da durchaus ihre Finger im Spiel haben könnten. Und ja, man macht sich da eben drauf und dran, hier eben mal den örtlichen Prediger oder beziehungsweise den örtlichen ja, Compound oder das kleine Dorf von dieser Aryan Nation aufzuzählen oder aufzusuchen und da ein paar Fragen zu stellen und stößt da unter anderem auf ein Buch, The Turner Diaries, das, wie sich dann nach Recherche und Lesen herausstellt, so ein bisschen diese Blaupause für diese Anschläge, die da in der Gegend stattfinden, darstellt. Und von da an finden oder gehen auch die Ermittlungen vorwärts. Da kommt dann eben auch noch eine ehemalige Kollegin, Joan Carney von Terry Husk dazu, vom FBI. Und ja, man macht sich da eben auf die Suche nach den Hintermännern, die angeführt werden von Bobby Matthews, der von Nicholas Holt gespielt wird, die ja hinter diesen ganzen Anschlägen und Überfällen stecken könnten. Ja, so viel mal kurz zum Inhalt von The Order.
Danke. Andreas, fang du doch einfach mal an.
Ich kannte die Geschichte nicht, muss ich sagen, oder habe das auch nicht mitbekommen. Bin jetzt in amerikanischer junger Geschichte nicht so bewandert. Aber es wundert mich auch nicht. Wir hatten ja ähnliche Probleme in der einen oder anderen Richtung in der Vergangenheit. Also warum nicht auch in Amerika, wo ja das Potenzial definitiv so ja, Right-Wing-Fundamentalists definitiv noch größer ist als bei uns. Manchmal werden sie sogar Präsident. Ja, ansonsten gut besetzt, kann man definitiv sagen, mit Jude Law und Nicholas Holt in den Hauptrollen. Die Nebenrollen, fand ich, waren auch durchweg eigentlich gut besetzt. Kurzel, der Regisseur, ich meine, kennen wir, glaube ich, oder zumindest Stefan und ich, denke ich, von Macbeth, oder? Hast du den gesehen damals?
Ja, den fand ich gut.
Genau. Und ich glaube, was nicht so gut war, was er aber auch gemacht hat, war Assassin's Creed. Ja, das war halt so eine missglückte Spieleverfilmung, wie wir heute schon mal gehabt haben.
Ach, da gibt es mehrere missglückte
Spieleverfilmungen. Ja, da gibt es sehr viele.
Nicht nur die, die du noch nicht verstanden hast.
Nee, genau, da gibt es ganz viele. Der auch passenderweise auch ähnlich wie Borderlands auch ziemlich gut besetzt war mit Michael Fassbender und Marion Cotillard und Jeremy Irons. Also ja. Auch da, wie gesagt, es ist nicht nur Eli Ross, es gibt auch noch andere. Kürzel schafft es aber wenigstens zwischendurch mal einen guten Film zu machen und zumindest sehen seine Filme immer irgendwie zumindest gut aus. Ja, deswegen das kann man definitiv auch bei der Order auch sagen. So viel erstmal von mir dazu.
Ja, also ich gehe auch mal auf die Optik ein und mache einen Übergang. Ich fand die Landschaften toll. einfach. Ich habe ja ein Faible für USA. Die Geschichte kannte ich übrigens auch nicht, aber auch ja, angesichts der USA und was man so weiß, und ist das jetzt nicht verwunderlich, wie du auch schon ganz recht sagtest. Ich fand schöne Landschaftsaufnahmen, und du hast es schon erwähnt, die Besetzung ist toll. Fand ich inhaltlich war der okay. Hat jetzt auch eine Geschichte, sag ich mal, die man irgendwo schon kannte, dass irgendeine Organisation durch Überfälle versucht, an Geld zu kommen, um sich auf ein größeres Ziel vorzubereiten, ohne da weiter ins Detail gehen zu wollen. War eine solide Geschichte, basiert, wie schon erwähnt, auf einer wahren Begebenheit. Die Hauptfigur, die von Jude Law verkörperte, gab es nicht. Das ist eine fiktive Figur, die da extra für den Film sozusagen angelegt wurde, damit das Publikum da eine Figur hat, an dem es besser dran ist. Muss man sagen, dass die Figur jetzt auch nicht allzu kreativ gestaltet wurde. Ist halt so ein Cop mit familiären Problemen, trinkt auch manchmal was, bisschen heruntergekommen, Einzelgänger, wird an einen Außenposten versetzt. Ist jetzt so ein bisschen klischeehaft, kann man sagen, hat aber meines Erachtens gut funktioniert, einfach weil Jude Law den richtig gut spielt, meines Erachtens. Jude Law ist auch so jemand, den ich ja nicht immer so sehe als Schauspieler, als guten Schauspieler. Er spielt immer vernünftig, absolut, aber er ist halt öfters auch in Projekten dabei, wo er nicht so als Schauspieler glänzen darf, meines Erachtens. Also ich sehe ihn jetzt auch nicht so oft, aber zum Beispiel die Fantastic Beasts Geschichte habe ich nicht geguckt, weil es mich nicht interessiert, aber ich habe ihn, glaube ich, weil es Robin Hood und nee, King Arthur hatte ich ihn gesehen, und ja, da ist er in Ordnung, aber ich habe ihn schon länger nicht mehr irgendwo gesehen, wo er mir wirklich als Darsteller positiv aufgefallen ist. Hier schon, weil er einfach die Rolle gut spielt, so klischeehaft sie auch sein mag. Und wenn man auch gerade bei der Besetzung ist, Nicholas Hoult spielt jetzt auch nicht die originellste Figur, möchte ich sagen. Aber nichtsdestotrotz spielt er es gut, weil er so dieses Junge von nebenan, er ist ja schon ein bisschen älter, aber er bringt es immer mit. Schafft es hier aber durch die Rolle, wie sie angelegt war, die Bedrohlichkeit dementsprechend zu vermitteln, weil halt so Wolf im Schafpelz oder wie auch immer, das halt auch rüberzubringen durch seine etwas bubihafte Erscheinung, ist er ja nicht, aber er schon halt groß von der Statur, wirkt aber noch so ein bisschen jünglich, spielt da so ein bisschen gegen sein sonstiges Image an, was er ja auch schon in diesem Angelina Jolie Action-Thriller gemacht hat, wo er auch einen Bösen gespielt hat. Der hier ist ja nicht so der klassische Böse, obwohl er es ja ist. Er ist ja ein Fundamentalist, der aber Straftaten begeht. Fand ich gut von der Besetzung her, einfach weil es so ein bisschen gegen sein Image ging. Auch die anderen, Johnny Smollett mochte ich gern, Ty Sheridan war in Ordnung, obwohl seine Rolle in einem bestimmten Bereich auch, ohne zu spoilern, klischeehaft war. Und ansonsten haben wir ein paar nette Set-Pieces bekommen, die spannend waren, gut gemacht wurden, nicht übermäßig spektakulär sind, was aber auch bei dieser Geschichte oder der Art der Geschichte auch gar nicht nötig ist. Wolfgang.
Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen, wie er schon gesagt hat, die Besetzung toll, Jude Law da in diesem, ja, kumulierten FBI-Agenten, der da vermutlich halt aus verschiedensten Figuren, wie es dann bei so Verfilmungen oft ist, aus realen Personen entstanden ist, macht es echt gut, da als der am Anfang auch immer noch irgendwie seiner hofft, dass seine Familie ihn da in diesem idyllischen Ort besucht oder so, die aber halt irgendwie nie kommt und er aber immer so ein bisschen noch die Hoffnung hegt zu Beginn. Und das ist gut gemacht, wie auch Nicholas Hoult als Anführer der Fundamentalisten, der ja auch so eine charismatische, einnehmende Art auch irgendwie hat und da diese anfälligen hauptsächlich ja jungen Männer dann eben auch in seinen Bann irgendwie zieht und ja, seine familiäre Situation aber jetzt auch nicht so astrein mit einer Frau und aber irgendwie auch noch eine Freundin, die er nebenbei hat. Also das auch durchaus so ein bisschen zwiespältig dann immer das Ganze, fand ich auch echt gut von ihm gespielt. Wie er schon gesagt hat, jetzt, oder Stefan, du hattest es gesagt, nicht so übertrieben alles, sondern eher so ein bisschen geerdet in der Darstellung. Nichtsdestotrotz die Überfälle oder dann auch dieser Überfall auf den Geldtransport oder die Anschläge haben dann durchaus auch ihre Wucht, die sie dann entfalten in der Brutalität, dann teilweise auch diese, die zum Einsatz kommt. Ja, und eigentlich so eine klassische Cop-Geschichte, ja, wo man halt quasi versucht, die Hintergründe zu erörtern oder aufzudecken und da durchaus auch den filmischen Fokus quasi ein bisschen auf diesen Fundamentalisten hat. Also man hat nicht nur die Cop-Seite, sondern durchaus auch einen Großteil oder eine große Zeit des Films beschäftigt man sich durchaus auch mit den Gegenspielern, wie sie ihre Sachen planen und wie sie vorgehen und teilweise Waffen organisieren oder dann ja auch das schon erwähnte Buch dann mit diesen Turner Diaries, dass da irgendwie sie diese Blaupause darstellt, wie sie da eben diese 6 Schritte, die da irgendwie aufgeführt sind, abarbeiten und das ist ganz interessant anzuschauen, macht da meines Erachtens auch nicht viel falsch und ist ja eine unterhaltsame Verfilmung eines ja durchaus ernsten Themas, das da eben im Anfang der 80er Jahre in den USA stattgefunden hat.
Genau, und man kann auch die Parallelen natürlich so ein bisschen zur Gegenwart ziehen, ja. Muss man ja auch ganz klar sagen, wie Fundamentalismus, gerade Right-Wing Fundamentalism, manchmal einfach, also wird, Andreas hat es ja auch schon gesagt, ne, es ist gerade sehr stark auf dem Vormarsch und ja.
Also es war ja auch dann im Abspann des Films dann nochmal zu lesen, dann auch mit dem 6. Januar, was ja dann auch irgendwie so quasi das letzte Kapitel in diesem Buch dann ist auch der Sturm aufs Kapitol beziehungsweise auf Washington und ist durchaus dann auch nicht alles in weiter Ferne, sondern durchaus von der Thematik nach wie vor aktuell und nicht hinten runter.
Ja, gleichzeitig ist es halt auch, sage ich mal, das leider das Manko, was ja auch Stefan auch schon angesprochen hat, dass es halt trotzdem irgendwie so ein bisschen zu wenig ist in dem Sinne, was halt geboten wird. Es ist ein solider Krimi, in Anführungsstrichen, mit einem aktuellen Thema, aber halt auch ohne wirklich herausragende Geschichten. Ja. Ne? Also klar sind alle gute Schauspieler, aber auch es sticht keiner raus in dem Sinne auch oder macht auch irgendwie... Also ist jetzt nichts Negatives dabei, aber auch nicht, dass du sagst, wow, ne, in dem Sinne, das war jetzt irgendwie eine super Leistung oder irgendwas. Und Jude Law, bin ich auch bei Stefan, ist ein solider Typ, der mal mehr, mal weniger gute Sachen macht, auch mal dem Paycheck den Vorzug gibt und dann halt auch nicht so tolle Sachen macht. Aber ja, das war tatsächlich das, was mich so ein bisschen hier gestört hat, in dem Sinne, dass halt ja, alles so schon sehr trotz der Geschichte an sich, aber alles ein bisschen bieder wirkte, so vom Ablauf her und alles. Das muss nicht per se was Schlechtes sein. Gibt auch Filme, die das ziemlich gut hinkriegen, so was Solides in was ziemlich Gutes zu verwandeln. Aber das fehlte hier so für mich so ein bisschen. Überfälle und so waren solide auch inszeniert und aber es dauerte halt alles nie wirklich lang und von daher ja war das auch in Ordnung und nachvollziehbar. Aber was mir tatsächlich, wenn ich jetzt den Film Revue passieren lassen müsste, im Kopf bleibt, wäre tatsächlich weniger die Story oder so, sondern tatsächlich mehr die Optik und die ja, die einzelnen Bilder und alles, was halt wirklich wieder schön in Szene gesetzt war und das halt auch nicht unbedingt das, was so ein Film verdient hat in dem Sinn oder beziehungsweise wo man dann denkt, okay, da irgendwas lief dann doch falsch, wenn eher die Optik und nicht die Story im Kopf bleibt.
Ja, also er definiert da jetzt das Genre irgendwie nicht neu.
Nee.
Aber es ist halt einfach eine solide Crime-Story, die da halt erzählt wird, ohne da irgendwie aus sicheren Bahnen irgendwie auszubrechen oder experimentell in irgendeiner Art und Weise zu werden, sondern es ist halt einfach grundsolide erzählt. Und ja, wie gesagt, was ihm dann vielleicht auf die Füße fällt, sind halt diese unglaublich schönen Landschaftsaufnahmen. Ja.
Ist halt aber, glaube ich, grundsätzlich das Problem, erstens, dass wir halt auch schon wahnsinnig viel gesehen haben und gerade auch halt einfach, ja, es ist schwierig, neue Geschichten zu finden und wenn du alte Geschichten erzählst, erwartet man irgendwie unbewussterweise tatsächlich ja halt, dass auch irgendwie ein bisschen mal was anderes dabei ist oder irgendwie was anders macht, um eben aus dem dir Bekannten schon ein bisschen rauszustechen. Und es tut da halt leider in dem Sinne nicht. Was jetzt, wie gesagt, auch nicht schlecht ist, weil es ist kein schlechter Film, das kann man definitiv sagen. Aber er geht halt ein bisschen in der Masse der nicht so schlechten Filme unter.
Ja. Ja, viel mehr wüsste ich jetzt auch gar nicht drüber zu erzählen. Also, wie gesagt, es ist jetzt, wurde eigentlich alles schon gesagt. Er macht die Sache eigentlich gut, die er machen will. Ohne wirklich herauszusagen. Also ich wüsste jetzt auch nichts, was ich dem negativ irgendwie ankreiden könnte, dem Film, außer wie gesagt, dass man halt irgendwie noch ein paar Klischees drin hat.
Ja, ich weiß jetzt auch, dass das Schwierige ist oder beziehungsweise was halt jetzt tatsächlich wirklich passiert ist oder auch jetzt diese Geschichte mit den zwei Frauen. Wenn die macht in sich im Film natürlich auch Sinn, beziehungsweise aufgrund der Thematik, wie die seine tatsächliche Frau ja irgendwie sagt, kann sie ja keine Kinder kriegen und die beiden, die sie da hatten, glaube ich, waren adoptiert, was natürlich für so einen richtigen Nazi Right-Wing-Guy ja nicht das ist, was er erwartet in dem Sinne, sondern er erwartet eine gebärfreudige Ehefrau. Und wenn es die nicht bringt, dann muss halt jemand anders herhalten. Und
die hat sich aber schon entschuldigt, dass es eine Tochter war.
Genau. Ne, also von daher, das passte schon auch natürlich in diese Erwartungshaltung des Right-Wing-Flügels mit rein, was die halt da versuchen aufzuziehen.
Ja.
Von daher, das war, wie gesagt, es war halt von vorne bis hinten durchdacht in dem Sinne, aber halt nicht wirklich komplett überzeugend. Überzeugender, weil based on true events, muss ich sagen, würde ich da eher Justin Kurzels einer seiner älteren Filme empfehlen, und zwar Snowtown. Der basiert auch auf wahren Begebenheiten, da geht es um einen Serienkiller. Und wer den mal gucken will, der ist sehr intensiv und auch, ja, der bleibt dann eher mal hinterher auch hängen.
Ja, den habe ich tatsächlich auch irgendwann mal gesehen gehabt. Den habe ich auch positiv in Erinnerung. Ja,
also auch nicht einfach zum Gucken, weil er schon echt heftig ist, ohne wirklich brutal zu sein. Aber so diese Abhängigkeit und alles, und das ist schon echt krass. Und es lohnt sich auf jeden Fall einen Blick und würde ich definitiv The Order vorziehen.
Okay. Ja, wollen wir denn zu unseren Wertungen kommen?
Sehr gern. Wer will anfangen?
Soll ich anfangen? Ich kann anfangen.
Oder du?
Ja, fang an. Ja. 7/10. Ich fand ihn als wirklich solides Werk, gut gespielt, mit ein paar spannende Momente, rundum zufriedenstellend, nicht zu herausragend gut, aber auch wirklich jetzt nicht irgendwie negativ und auch von der Lauflänge her in Ordnung. Also er ging, glaube ich, an die 2 Stunden rein, wenn ich mich erinnere, aber es war jetzt nicht so, dass es irgendwie zu lang oder zu kurz war. Also klar hätte man es straffen können, aber es kam mir nicht zu lang.
Ja, es gab jetzt keine Phase, auch würde ich auch sagen, wo man denkt, okay, das ist jetzt Füllwerk oder so, sondern es war schon trotzdem okay.
Ja, da schließe ich mich an bei den 7/10. Ich fand es auch, wie gesagt, grundsolide und fand auch die Story jetzt spannend. Vielleicht gehe ich da dann am Wochenende mal da das Wikipedia-Rabbit Hole dann runter und liest da vielleicht noch das eine oder andere nach. Aber ja, wie gesagt, The Order als Film fand ich jetzt grundsolide, unterhaltsam. Wie er schon gesagt hat, Längen hat er auch keine gehabt und 7/10 von mir.
Ich schließe mich bei grundsolide an, aber grundsolide ist bei mir in der Regel eine gute 6, aber keine 7. Deswegen gibt es von mir 6/10 oder 3/5.
Okay, gut, aber nichtsdestotrotz nah beieinander und ziemlich deckungsgleich von der Beschreibung des Films her.
Absolut.
Also von der Bewertung. Dementsprechend passte das doch. Ja, sehr schön. Dann kann ich bloß sagen, hat mich mal wieder gefreut. Ich hatte Spaß und ich hoffe, ihr beim Zuhören auch. Und würde sagen, von meinerseits bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.
Auch von mir. Bis dann und tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.